Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salut. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Howdy in die Runde, ihr Lieben. Der literarische Saloon ist mit Episode 94 wieder am Start. Die Schwingtüren haben sich zumindest für uns erstmal geöffnet, denn hier ist Christian in Berlin. Und wen habe ich da auf der anderen Seite? Natürlich...
Schweigen am anderen Ende.
Ich hoffe, das wäre jetzt gemein gewesen.
Ja, ihr Lieben, ich bin auch da, Karin Super. Aus Frankfurt und ich habe mir gedacht, ich lasse den Christian mal ein bisschen auflaufen, aber ich habe es dann auch nicht ausgehalten. Ich habe nämlich eine kleine Analyse gemacht. Wir haben nämlich gestern über dich gesprochen. Ich sag jetzt nicht, wer der andere Teil des Wirs ist, aber ich habe mit einer Person, mit einer zuhörenden Person über diesen Podcast und auch über dich gesprochen. Ja. Und da sind wir tiefenpsychologisch geworden.
Bin gespannt. Ja. Das möchte ich jetzt aber wissen hier.
Und ich habe nämlich eine Diagnose gestellt und meine Diagnose lautet, Christian hat Angst vor Stille.
Manchmal schon, ja. Tatsächlich, also wenn es um ein Gespräch, also wie um unseres zum Beispiel geht, dann hasse ich das, wenn Stille vorhanden ist. Das ist richtig. Deswegen quatsche ich drauf los.
Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, sage ich jetzt mal, also ich meine, ich glaube, ich habe eine Zehntelsekunde durchgehalten und du warst schon nervös. Ich habe schon irgendwie, also ich meine, wir sehen uns ja nicht, aber ich habe den Puls schon quasi gehört.
Ja, genau, und fast die Schweißperlentropfen gehört. Ja, nachdem jetzt hier unser Jingle schon wieder so leicht einen Schluck auf hatte, ganz seltsam, also was das hier wieder ist, aber nur gut, das es ist, wie es ist, aber wenn jetzt wenigstens du da bist und
ich bin da.
Wir fröhlich miteinander quatschen können und übereinander quatschen wir nicht, sondern wir quatschen über was anderes. Nämlich, ihr wisst ja, wir haben es euch ja schon wieder angedroht. Ich schmeiß hier gleich wieder den Spoiler-Alarm an. Karin, hast du noch irgendwelche famous last words, bevor wir hier wieder in Medias Res gehen, oder?
Nein, kurz vor der Aufnahme habe ich noch ein bisschen an meinem aktuellen Roman geschrieben und habe gerade ein Kapitel beendet und habe einen so geilen Cliffhanger gemacht, den ich zwar jetzt nicht vorlesen kann, vorlesen, das erschließt sich jetzt nicht, was da der Cliffhanger ist, aber das hat mir jetzt eine Freude bereitet, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ist so ein, weißt du, so ein Heartstopper Cliffhanger, so wo man sich, und das schon am Ende von Kapitel 2 und es ist kein Krimi. Sondern so ein What? Mein Gott, Moment. Ja, also habe ich auch sehr viel Freude.
Auch wieder was Schottisches oder?
Silly-Inseln. Also das ist jetzt der nächste Silly-Insel-Roman.
Okay. Ja, ja. Genau, Island und, Dreams.
Island Dreams 2 und da geht es ja um die Imkerin, um Hazel.
Okay.
Und ja, wie soll es anders sein? Auch Hazel hat eine schwierige Vergangenheit, von der noch niemand was ahnt. Also sie schon, aber sonst noch niemand. Und eben dieser letzte Satz im zweiten Kapitel,
Gibt's zu, er hat sich selber überrascht.
Entschuldigung, nicht wirklich. Also das war tatsächlich ausnahmsweise ein Geistesblitz, also der mir in den Sinn kam, bevor ich ihn aufgeschrieben habe. Manchmal ist es ja umgekehrt, dann schreibe ich Dinge und denke mir, aber diesmal war es umgekehrt. Also diesmal war es eher so der klassische Weg, dass ich mir gedacht habe, ich denke mir jetzt was aus und schreibe es dann auf. Oh. Also es war diesmal so, also
nicht schlecht.
Ungewöhnlich, ja.
Auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich, also ich habe jetzt deswegen eben nach Schottland gefragt, weil ich gerade hier etwas ganz Niedliches neben mir zu stehen habe. Und zwar habe ich bei unserem bevorzugten Lebensmittelhändler jetzt in dem Quengelregal direkt neben den Kassen, da sind so diverse Keksgeschichten irgendwie. Und mit Keksen kriegt man mich ja meistens. Und da gibt's tatsächlich eine Strecke irgendwie.
Walker's von, Shortbread?
Nein, von der sogenannten Island Bakery. Mit einem schottisch gemachten Herzen irgendwie drin. Und selbst diese, also das sind ja gut, die Dings an sich sehen, Verpackungen sehen an sich schon ganz niedlich aus, aber wenn du dann dieses innere Zellophan aufreißt oder so, dann kommt da ein kleines, das ist wie so ein kleines Ruderboot, wo dann die Kekse drin sind und dann siehst du auf der einen Seite, da hält sich irgendwie wer fest, der da so hochguckt, daneben guckt so eine Robbe raus und wenn du jetzt, was ich durch Zufall gemacht habe, dann dieses Ding umdrehen würdest oder von unten guckst, siehst du, dass das also tatsächlich ein Taucher ist, dessen Rest man dann unten im Wasser sieht. Das ist so niedlich und die Dinger schmecken auch noch. Ich hatte
würdest
erst
du bitte ein Foto machen für mich.
Das dachte ich mir, dass ich genau dieses, so warte mal, ich werde das mal.
Vielleicht können wir das dann auch als Episodencover verwenden.
Oh, warte mal, da muss ich es ein bisschen schöner fotografieren, nicht einfach bloß so quer durch. Ja, mache ich dann. Ja. Inklusive der Kekse, das sind jetzt diesmal Orange Melts. Mm. Ja, letztens hatte ich Shortbread, das war auch sensationell. Aber diesmal sind es eben so halb in Schokolade getauchte Orangenkekse. Sehr zu empfehlen. Ja, gut. Also wo wir über, wie ich auf Schottland gekommen bin sozusagen.
Ja, wie du auf Schottland gekommen bist, aber du hast gesagt Famous Last Words, bevor wir jetzt spoilern. Ja. Ich hätte noch eine Mega-Podcast-Empfehlung.
Okay.
Ja, ich habe jetzt einen, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal erwähnt habe, also ich habe gerade vorhin wieder eine Folge gehört. Mein absoluter neuer, was heißt, also er ist nicht neu, aber für mich ist er neu, Lieblingsliteratur-Podcast, okay. Der ist vom NDR und heißt Eat, Read, Sleep.
Habe ich schon mal angeteasert bekommen, ja. Vielleicht weil ich irgendwas mir, anderes vom NDR gehört habe.
Ah, okay. Ja, ja. Also der ist wirklich, also das ist so witzig. Das ist ein Moderatoren-Trio, die sich aber abwechseln. Also es sind immer zwei zusammen, aber eben in unterschiedlicher Besetzung. Und sie diskutieren über Bücher natürlich, deutlich professioneller als wir, aber durchaus auch sehr kontrovers, das ist schon witzig. Und es kocht immer einer irgendwas, ja. Also irgendwie ein Gericht, das in irgendeinem dieser Bücher vorkommt. Und dann muss es der andere oder die andere dann essen und dann reden sie auch übers Essen. Übers Schlafen wird relativ wenig gesprochen, interessanterweise, aber sie schlafen wohl auch alle gerne. Also sprechen, lesen, Essen, das sind einfach so die Leidenschaften und ich liebe diesen Podcast, er ist wirklich so unterhaltsam, also er ist, also sie haben da durchaus auch anspruchsvollere Bücher, es werden aber auch Bestseller diskutiert und es werden auch mal so ein bisschen abseitigere Sachen besprochen, auch mal Klassiker und das ist wirklich extrem unterhaltsam, ohne jetzt so dieses, wie soll ich sagen, dieses Bildungsbürgerliche raushängen zu lassen.
Nicht das literarische Quartett irgendwie.
Nee, es ist wirklich, also es ist durchaus anspruchsvoll. Ich würde mal sagen, von der Buchauswahl sind da schon auch literarische Quartette mit dabei, im Zweifel gelegentlich mal. Aber die Art und Weise, wie es präsentiert wird und wie darüber gesprochen wird, ist es wirklich sehr nahbar und extrem unterhaltsam. Und meine Leseliste wächst und wächst und wächst. Und ich denke mir immer, mein Gott, wann soll ich das alles lesen? Jo. Weil ich so Lust drauf bekomme, auf diese Bücher, die da vorgestellt werden. Also durchaus auch auf die Verrisse, wo ich mir denke, ja, es würde ich mir jetzt gern mein eigenes Bild drüber bilden.
Und, ja, siehst du, und das ist cool.
Ja, also das, also ihr Lieben, falls ihr mal einen etwas anspruchsvolleren Literaturpodcast hören wollt und nicht nur so dieses Gelabere wie wir, wobei die auch schon viel labern, ja, aber anders. Also dann hört euch Eat, Read, Sleep an und ich bin begeistert. Sagt auch mal Bescheid, ob ihr da Bock drauf habt und ob ihr vielleicht noch einen anderen Tipp habt, den man sich mal gut anhören kann.
Gute Idee, ich werde da reinhören und werde dir meine Meinung dazu, wie immer, ungefiltert zukommen lassen. Sehr möglicherweise schön. Sogar in einer der nächsten Folgen, ja.
Womöglich. Ja, du merkst, ich schinde schon wieder Zeit, weil ich ein bisschen Angst habe.
Ach so? Ja. Du hast doch vorgelegt, also du hast doch geliefert und eigentlich ist alles gut, oder?
Aber ich weiß nicht, was du getan hast.
Tja, das ist natürlich wieder so eine Sache. Und das werden wir gleich mitkriegen, würde ich jetzt mal sagen. Denn Karin hat tatsächlich, wie wir ja in der vorvorletzten Folge irgendwie oder sowas mehr oder weniger gesagt hatten, hat sie diesmal tatsächlich, oder wir haben uns diesmal ja überlegt gehabt, dass wir quasi so ein gemeinsames Kapitel, wo wir beide eben was dran zu tun haben, machen werden. Und das hat mich auch mal interessiert, weil es gab ja schon das eine oder andere Granny und Jonah Kapitel, nur hatte zum Beispiel eins komplett ich geschrieben und irgendwas hat es dann du auch geschrieben. Und dementsprechend war das jetzt mal was Neues und ich bin selber gespannt, wie es denn so im Flow irgendwie wirkt.
Ja, willst du jetzt mal den Jingle spielen und dann
so
muss ich vorher noch was sagen.
So machen wir das nämlich. Und zack.
Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung.
Jo, also jo. Tatsächlich.
Ich erst.
Ja, na gerne.
wollte nämlich noch kurz was sagen, denn mit der Person, mit der ich gestern auch über deine psychische Disposition mit der Angst vor der Stille gesprochen habe, diese Person hat mir auch gesagt, die hat nämlich gerade die Folge gehört, die letzte Plot-Folge, und hat gesagt, sie war sehr dankbar dafür, dass wir vorher eine kleine Zusammenfassung gemacht haben. Ja. Vielleicht, das fand ich einen wertvollen Hinweis, denn für uns ist es natürlich total präsent und je nachdem, wie wir auch, in welchem Rhythmus wir aufnehmen, dann ist es ja im Zweifel auch relativ zeitnah. Für die Zuhörenden sieht es dann eventuell anders aus und vielleicht hört ja auch nicht jeder jede Plotfolge.
Soll vorkommen.
Und, soll vorkommen. Vielleicht sollten wir eine kleine Mikrozusammenfassung machen, was zuletzt passiert ist.
Herzlich gerne darfst du das machen.
Medias Res gehen. Okay, also wir wissen, Granny Smith, die Fudge-Königin von Fowey, ist zu Tode gekommen. Sie ist allerdings nicht komplett gestorben, denn ihr Astralleib, wie ich sagen würde, ihr Geist, existiert noch. Sie hat einen Kater, der heißt Alistair, und dieser Kater ist nicht nur einfach eine Katze, sondern ein Meerkater, also ein M-E-H-R-Kater, der, also mehr als nur ein Kater. Ist auch schon sehr betagt, was man ihm nicht ansieht und an seinem Verhalten eigentlich auch nicht anmerkt, aber er ist eher sehr weise und er hat Kontakt mit Granny aufgenommen. Also so richtig, sie können miteinander kommunizieren. Dieser Kater hat ihr schon sehr wertvolle Hinweise gegeben. Das heißt, Granny hat sich jetzt wenige Stunden nach ihrem Ableben oder nach dem Ableben ihres physischen Körpers hat sie sich jetzt so einigermaßen schon mit der Situation, angefreundet vielleicht noch nicht, aber sie hat sie akzeptiert, dass sie jetzt ein Geist ist. Auf der anderen Seite haben wir die Journalistin Jonah Gold, die zufällig kurz nach dem Tod von Granny im Laden war, weil sie eine Packung Fudge kaufen wollte. Also sie findet die Leiche, ist natürlich total geschockt, benachrichtigt die Polizei. Die Polizei in Form von dem Lokalbullen, wie heißt er?
Constable Fumble.
Lucius
Fumble.
Lucius Fumble sagt eindeutig, das war ein Unglück. Ja, der ist einfach, da ist die Pfanne aus der Wandhalterung gerissen und ihr gegen den Kopf geknallt. Und also tragischer Unfall, kann man nichts machen. Und Jonah glaubt da nicht dran. Es kommen dann auch noch so ein paar kompetentere Ordnungshüter, die auch eine Tatortbegehung machen. Und da wissen wir aber noch nicht genau, was dann so das offizielle Statement sein wird. Jonah ist verstört, läuft dann in die Redaktion. Also sie ist auch in Begleitung ihres treuen Vierbeiners, der auf den schönen Namen Freddy hört, weil er so heult, wie Freddie Mercury einst rumgejault hat. Freddy ist ein Airedale-Terrier, ja, und hat auch nur Unsinn im Kopf. Das muss ich gar nicht recherchieren oder mir ausdenken. Das habe ich jeden Tag live und in Farbe vor Augen. Jedenfalls ist sie in der Redaktion, ist also immer noch total geschockt. Und ihr Chefredakteur reagiert auch so ein bisschen merkwürdig. Ja, der kann, sagt auch, ja, ist ja echt sehr tragisch und so. Und also sie glaubt sofort, das kann kein Unglücksfall gewesen sein, das muss Mord gewesen sein. Und Sam, ihr Chef, will davon irgendwie nichts hören. Und naja, deswegen denkt sie sich, also sie muss da jetzt eigene Ermittlungen anstellen. Und das tut sie, also sie verlässt die Redaktion wieder und gibt sich erneut zu Grannys Haus. Da ist sie jetzt noch nicht angekommen, Ende des letzten Kapitels, über das wir gesprochen haben. Aber ihr kommt ein Typ entgegengerannt, den Granny vorhin dann auch in ihrer Bibliothek dann wahrgenommen hat, der da irgendwie rumgepoltert hat und offensichtlich was gesucht hat. Und sie war auch recht erschrocken, als sie ihn erkannt hat. Und auch Jonah ist wahnsinnig erschrocken, als sie diesen Typen erkennt und auch sieht, dass der aus Granny Smiths Garten gerannt kam und offensichtlich in ihrem Haus war. Dann, es handelt sich dabei um Alfie und wir haben gelernt, offensichtlich hatte die gute Jonah was mal mit diesem Alfie am Laufen. Und ja, und das war bisher das, was wir hatten und jetzt geht's dann weiter und ich bin mir sehr sicher, dass Christian es wieder wunderbar vorlesen wird.
Ja, also ob ich das wunderbar tue, überlasse ich euch die Entscheidung darüber. Ich habe mir jetzt gerade noch gedacht, dass ich also quasi das allerletzte Stückchen von dem Kapitel davor nochmal einlesen werde, damit es direkt daran danach weitergeht. Denn ich habe quasi schon mit dem ersten Satz des neuen Kapitels so ein kleines Problem, aber schauen wir mal. Mhm. Ja, ja. Da können wir vielleicht dann drüber reden, wenn ich diesen ersten Satz gelesen habe und dann lese ich erst weiter. Also, ich mache jetzt einfach mal von hier. Wie elektrisiert zuckte Granny hoch und nur die Tatsache, dass ihr Kopf einfach durch Alastair hindurchfuhr, verhinderte, dass er vom Tisch gestoßen wurde. Du weißt es? Was? Dass er es nicht war. Nachdem ich das Frühstück verspeist hatte, bin ich übers Dach flaniert, um den Ausblick in der Morgensonne zu genießen. Da habe ich bemerkt, dass jemand den Laden zur Gasse hin verlassen hat. Und wer war es? Hast du ihn erkannt? Alistair drehte sich von Granny weg und begann, sein makellos schwarzes Fell an der Flanke zu putzen. Ich hatte doch bereits erwähnt, dass ihr Menschen für uns alle gleich aussieht. Und bevor du fragst, nah genug, dass ich ihn hätte riechen können, war ich nicht. Außerdem stand der Wind ungünstig. Doch Granny ließ nicht locker. Sie stellte Frage um Frage, die der Kater mal erstaunlich akkurat, mal nur unzureichend beantwortete. Aber doch ergab sich mit der Zeit ein Bild, bei dem es Granny ein weiteres Mal an diesem Tag kalt den Rücken hinunterlief. Mhm. Das ist das Ende des Kapitels 10, nennen wir es mal. Nee, 9. Und jetzt geht es mit einem fiktiven Kapitel 10 weiter. Und zwar mit folgendem.
Genau.
Positiv zu erwähnen war lediglich, dass ich mir meine Panzerknacker-Kompetenzen sparen konnte. Hört sich gut an, aber mir fehlt davor noch ein Satz. Irgendwie was fehlt, so nach dem Motto, also ich wüsste jetzt gerade spontan, ich weiß es natürlich, dass das Jonah ist, die das denkt, aber ich fänd es ganz cool, wenn da irgendwie noch ein Satz aussagen würde, dass Jonah jetzt mittlerweile irgendwie so angekommen ist und mir dann dadurch auch direkt nach diesem anderen Kapitel klar wird, wer da jetzt gerade positiv denkt. Also ja, das hat für mich irgendwie nicht so richtig zueinander gepasst, weißt du?
Ja, weiß ich. Das macht natürlich insofern Sinn. Aber es ist ja sozusagen der direkte Anschluss an das Ende von Kapitel 8, das ja aus Jonas Perspektive war. Da heißt es nämlich, wenn es nach Freddy ginge, hätten wir sofort die Verfolgung aufnehmen müssen. Zweifellos hätte er ihn binnen Sekunden gestellt. Doch ich beschloss, dass mein nichtsnutziger Ex, der mir außer den handwerklichen Kniffen, die ich mir von ihm abgeguckt hatte, nur Scherereien gemacht hatte, warten konnte. Erst musste ich herausfinden, was er wohl bei Granny zu suchen hatte. Und dann gab es ja noch einen mutmaßlich hungrigen Kater. Also da impliziert man ja, dass er diese Panzerknacker-Kompetenzen von ihm stammt. Aber natürlich verstehe ich, dass es relativ wenig Sinn macht, unter Umständen es direkt, wenn man es nach Kapitel 9 liest. Aber ich habe nämlich jetzt, ich habe mir nämlich einen weiteren Schreibratgeber gekauft. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber ich habe 3 Tipps aus diesem Schreibratgeber schon in einem anderen Podcast gehört. Und der heißt, also dieses Buch heißt irgendwie, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, irgendwas mit Popcorn und Popcorn Principles for, was weiß ich, Novel Writers. Moment, das kann ich gleich nochmal genauer verifizieren. The Popcorn Principles, A Novelist's Guide to Learning from Movies. Also es ist ein Schreibratgeber eines Autors, der eigentlich hauptsächlich Drehbücher schreibt, aber auch Romane. Und er hat in diesem Ratgeber dann so die wesentlichen Drehbuchkniffe, also die er dann halt irgendwie für Serien und Filme verwendet, versucht er dann auch den ignoranten Romanautoren näher zu bringen. Und einer der zentralen Tipps, den ich auch total einleuchtend fand, er lautet, geh so spät wie möglich in eine Szene rein und so früh wie möglich wieder raus. Ja. Also genau wie wenn man zu einer Party geht, da geht man dann nicht, wenn die Einladung um 8 Uhr ausgesprochen wird, ist man nicht um 8, also ich schon, ja. Aber die coolen Leute, die kommen dann halt um 9:30, wenn die Party dann so richtig im Schwung ist und gehen dann ungefähr um 10:30 wieder, ehe es dann so gegen 2:30 dann so endgültig austrudelt. Ja. Also die sind sozusagen nur in der wirklich heißen Phase dabei. Und das ist so das Ding gewesen, dass man, ja, also so diesen ganzen Vorlauf und den Nachlauf sich eigentlich häufig sparen kann. Das habe ich versucht und offensichtlich ist es mir nicht gelungen. Aber gut.
Okay, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich versuche auch selber, also das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip der Kurzgeschichten, wo man die LeserInnenschaft einfach auch in eine Situation reinschmeißt und möglichst auch mit einem so ein bisschen ambivalenten Ausblick irgendwie dann wieder zurücklässt, damit sie sich dann selber überlegen können, wohin das geht. Kann ich absolut nachvollziehen. Du, ich denke mal, wir lassen es jetzt einfach mal so, vielleicht auch mit diesem grundsätzlichen Kommentar da dran für mich. Mhm. Und dann werden wir ja weitersehen, ob da wer auch immer das dann mal nochmal Probe lesen sollte, dann irgendwie sagt, was sind das jetzt oder so, weißt du?
Ja, klar, okay. Das können wir machen. Aber ich deswegen, also das war nur so ein kleiner Ausblick, sollte jetzt. Also ich meine, klar, kann ich noch einen Satz schreiben und sowas und Jonah musste jetzt die Tür nicht aufbrechen oder ich ist ja aus ihrer Perspektive geschrieben. Cool, ich musste die Tür nicht aufbrechen, weil Alfie der Idiot hat sie ja freundlicherweise offen gelassen oder wie auch immer, ja. Also, aber der Satz ist ja an sich ganz cool mit den Panzerknacker-Kompetenzen. Aber
absolut,
egal, lassen wir.
Nein, absolut. Also der Satz gehört da definitiv hin. Ja.
Ja. Und es geht ja dann auch weiter, dann erklärt sich's ja auch. Mhm. Also würde ich mal behaupten. Okay. Wobei es tatsächlich erklärt es sich nicht, dass es jetzt wirklich aus Jonas Perspektive ist. Es geht jetzt in den ersten paar Sätzen nicht direkt raus, wobei man kann sich's denken. Aber lies jetzt einfach mal vor.
Ich muss jetzt erstmal ganz kurz was ganz anderes machen, weil mich gerade mein Trackpad angemault hat, dass es leer wäre und blöderweise mault das wirklich erst, wenn es bei 1% ist. Was bedeutet, wenn ich es dann versuche zu laden und gleichzeitig zu benutzen, geht es irgendwann nicht mehr. Und damit ich jetzt hier auf irgendwelche Knöpfe drücken kann, brauche ich erstmal eine Maus oder so. Ich habe zum Glück hier eine zu liegen. Mal sehen, ob ich die da einfach rangebastelt kriege. Ihr seht, ihr Lieben, wir sind hier wieder vollkommen live.
Ja, wir hätten ja auch jetzt mal einen kleinen Break machen können und das rausschneiden
nicht
können.
Aber sehr schön. Eine Maus. Sehr gut. Entweder ich mach das nachher weg oder mach das weg. Oder wir lassen es drin, wie immer. Also, ich fange mal an. Positiv zu erwähnen war lediglich, dass ich mir meine Panzerknacker-Kompetenzen sparen konnte. Nicht nur hatte Alfie das Gartentor offen gelassen, auch die Küchentür war geöffnet, sodass ich einfach in Grannys Haus hineinspazieren konnte. Wobei einfach daran gar nichts war. Die kurze Begegnung mit Alfie hatte mich noch mehr aus dem Tritt gebracht, als ich es ohnehin schon war. Was hatte der Idiot bei Granny zu suchen gehabt? Warum war er geflüchtet, als sei der Leibhaftige hinter ihm her? Und warum konnte ich ihn und die eher dunkleren Wochen meiner jüngeren Vergangenheit nicht endgültig in die Schrottpresse unliebsamer Erinnerungen schieben und vergessen? Auch durch Freddy pumpte sichtlich noch das Adrenalin. Zu seiner Aufregung über Alfie, die meiner nichts nachstand, kam nun der Anblick von Grannys Küche dazu. Er schnupperte derart überdreht herum, dass er vermutlich überhaupt nichts riechen konnte, aber was wusste ich schon vom hündischen Spezialorgan. »Jetzt beruhig dich mal«, raunte ich ihm zu, doch diese Aufforderung galt mindestens genauso auch für mich. Wenn ich irgendetwas herausfinden wollte, dann waren Konzentration und Übersicht essentiell. Freddy jaulte frustriert auf, Rohr war eindeutig nicht sein Ding, und starrte auf einen Küchenschrank, wo ich einen buschigen schwarzen Schwanz eher ahnte als wirklich sah. Es war also Carter Alistair, der Freddy so in Rage brachte, und nicht etwa Grannys Geist. Mir lief es beim Anblick des Blutflecks eiskalt den Rücken hinunter, und ich fragte mich, wieso ich plötzlich an Geister glaubte. »Reiß dich zusammen«, ermahnte ich mich nun selbst, »es gibt keine Gespenster.« Der Grund, warum ich mich gerade so unwohl fühlte, war sicher vor allem in der Tatsache geschuldet, dass ich mich erstens illegal an einem mutmaßlichen Tatort aufhielt und dass ich zweitens das sichere Gefühl hatte, dass Alfie irgendetwas damit zu tun hatte. »Alistair, hast du Hunger?« Meine Versuche, den Kater zu locken, überzeugten nicht mal mich selbst. Meine Stimme klang deutlich zu schrill und bebte auf ungesunde Art. »Nicht gut.« Ich schloss kurz die Augen und atmete ein paar Mal tief durch.
Ja, da war ich der Meinung, dass da jetzt ein Break hin musste, weil wenn schon Jonah sagt, es gibt keine Gespenster, ja, dann haben wahrscheinlich parallel ja Granny und Alistair, die ja sich zweifellos beide in der Küche aufhalten, von Alistair wissen wir es ja, aber Granny ist auch da, haben sich wahrscheinlich angeguckt und gesagt, oh mein Gott, da müssen wir ja ganz von vorne anfangen. Natürlich gibt es Gespenster. Und dann dachte ich mir, okay, das kann jetzt nicht so unkommentiert für sich alleine dastehen lassen.
Das ist tatsächlich nämlich auch das, was mir dann auffiel, dass wenn wir beide an einer gleichen Szene sozusagen schreiben, dass es natürlich schwierig ist, dann dieses Headhopping irgendwie hinzukriegen. Entweder muss das wirklich ganz kleinteilig kommen oder es muss, wie ich es jetzt getan habe, quasi nochmal ganz kurz das, was währenddessen geschah, auch nochmal thematisiert werden.
Ja.
Schweren Herzens ließ Granny von der jungen Frau ab, die mit ihrem Hund an der kurzen Leine unschlüssig in der Küche herumzustehen schien. In den vergangenen Minuten hatte diese zu Grannys großer Freude in ihrer Hintertür, in den vergangenen Minuten, seit diese zu Grannys großer Freude in ihrer Hintertür aufgetaucht war, hatte sie auf verschiedene Arten versucht, einen Kontakt zu ihr herzustellen. Sie war fest entschlossen, die findige Reporterin auf die eine oder andere Weise dazu zu bewegen, sich mit ihrem Fall zu beschäftigen, wenn es schon keiner der Polizisten für sonderlich angebracht zu halten schien. Denn sie mochte Jonah, und dies nicht erst, seit sie vor ein paar Wochen interviewt worden war. Bereits ihr erster Artikel, der vor einigen Jahren in der Lokalzeitung veröffentlicht worden war, hatte Granny gezeigt, dass die junge Frau nicht nur blitzgescheit war, sondern auch das Herz am rechten Fleck hatte. Egal welchen Inhalt die seitdem erschienenen Artikel gehabt hatten, sie zeugten immer von dem Bedürfnis, die Hintergründe auch der banalsten Begebenheit in Erfahrung bringen zu wollen. Dabei waren sie aber eindeutig auch nicht von Sensationsgier geprägt, sondern immer wertschätzend und mit einem augenzwinkernden Humor verfasst, den Granny sehr mochte. Und abgesehen von ihrer Sympathie für Jonah hatte sie auch den Eindruck, dass ihr Ableben die junge Frau nicht allein aus beruflicher Sicht interessierte. Sie hatte gegenüber Lucius auch klar geäußert, dass sie mit seiner Unfalltheorie genauso wenig klarkam wie Granny selbst. Also hatte sie versucht, Jonah nach ihrem Eintreten auf verschiedene Dinge aufmerksam zu machen. Da sie nicht mehr an ihre sterbliche Hülle gebunden war, wie noch vorhin, war sie um die Reporterin herumgeschwebt, hatte versucht, sie durch sachte Berührungen ihrer Arme oder Schultern in die Richtung zu lenken, von der Granny sich sicher war, dass Jonah dort bei näherem Hinschauen etwas entdecken könnte. Mehr als diese vorsichtigen Berührungen hatte sie nicht riskieren wollen, denn ihr war der explosive Effekt noch gut im Gedächtnis, den sie auf den Kriminaltechniker gehabt hatte. Doch selbst dieses zögerliche Vorgehen schien bei Jonah schon ein gehöriges Maß an Unbehagen hervorzurufen. Ihr Hund wiederum nahm sie sehr wohl als das wahr, was sie war. Ein Gespenst, auch wenn Jonah dies in gewohnt geradliniger Art von sich gewiesen hatte. Vor Frustration darüber laut schimpfend war Granny hierhin und dorthin geschwebt und Freddy war ihren Bewegungen konsequent mit seiner Nase gefolgt. War dies nur eine unwillkürliche Hinwendung zu einem für das Tier unerklärlichen Phänomen gewesen? Oder verströmt ihr Astralkörper tatsächlich einen für Geruchssinn von Hunden wahrnehmbaren Geruch? Sie konnte es nicht sagen und nahm sich vor, bei nächster Gelegenheit das Kompendium ihrer Mutter zu befragen. Dazu habe ich ja schon mal gleich eine kleine Frage mir selber gestellt. Mhm. Riechen Hunde womöglich Gespenster? Fände ich jetzt insgesamt gar nicht blöd. Können wir uns ja nochmal drüber überlegen, ob wir das so machen wollen. Weil dann gäbe es ja, sagen wir mal, die Möglichkeit, dass das Mantrailing auch auf Ghosttrailing anwendbar wäre. Mhm. Ja. So, aber jetzt galt es erst einmal, Jonah wieder zu beruhigen, damit sie nicht doch noch die Flucht ergriff. Zum Glück versuchte diese nun, Kontakt zu Alastair aufzunehmen, was er jedoch konsequent ignorierte. Granny stieß sich vom Boden ab und schwebte hinauf zu ihm. »Alastair, bitte sei so gut und hilf mir dabei, die beiden zu motivieren, die Umstände meines Todes näher zu untersuchen.« Aus der hintersten Ecke des Küchenschranks glommen zwei bernsteinfarbene Augen in ihre Richtung. »Wenn das bedeutet, dass ich meine erhabene Position aufgeben muss, um mich auf eine Ebene mit diesem übermotivierten Feldklotz zu begeben, dann muss ich dich leider enttäuschen.« »Hast du Angst vor ihm?« »Angst? Lachhaft! Ich bin eine Meerkatze. Wir sind zu Dingen fähig, die ein dahergelaufener Straßenköter...« »Da muss ich dich berichtigen,« unterbrach ihn Granny. »Als Jonah letztens für das Interview hier war, haben wir uns auch über Freddy unterhalten. Er ist ein reinrassiger Airedale-Terrier mit einem Stammbaum, der...« »Wenn ich schon Stammbaum höre,« wurde diesmal sie von ihrem Kater unterbrochen. »Diese Zuchtstammbäume sind Menschenwerk und zu kaum etwas anderem gut, als ihre eigene Eitelkeit zu befriedigen.« Und wenn wir überhaupt von Abstammung sprechen, dann lass dir dies gesagt sein. Meine Vorfahren sind mit Wilhelm, dem Eroberer aus der Normandie, herüber auf die britische Insel gekommen. Das beeindruckt mich zutiefst, warf Granny ein. Und es hat keinerlei Relevanz dafür, dass du mir nicht helfen willst. Kann es vielleicht doch sein, dass du Angst vor Freddy hast? Ist dir klar, dass diese Kombination aus zu viel Muskeln und zu wenig Hirn mindestens doppelt so viel wiegt wie ich? Und das, obwohl Meerkatzen stattlicher sind als selbst die größte Maine Coon. Also hast du Angst. Angst niemals. Respekt vor dem Kräfteverhältnis. Diesem Rüpel begegne ich nur zu meinen Bedingungen. Granny verdrehte die Augen. Dann bemerkte sie aus dem Augenwinkel, dass Jonah ihre Idee, Alastair vom Schrank zu locken, anscheinend aufgegeben hatte und nur mit einem unschlüssigen Ausdruck auf ihrem Gesicht umhersah. Sie wirkte zum Glück nicht so, als würde sie gleich wieder nach draußen gehen, weil sie den Kater nicht hatte überzeugen können. Granny begann zu hoffen, dass das Futterangebot nicht der einzige Grund für ihr Zurückkommen gewesen war.
Ja, mega. Ich bin total begeistert. Okay. Ich muss ja sagen, das wissen die Zuhörerinnen noch nicht, dass ich deine Szenen noch nicht gelesen habe. Ich habe sie bewusst nicht gelesen, weil ich meine ungefilterte Reaktion auf dich loslassen wollte und die ist also total positiv. Finde ich total cool. Das genauso, wie ich mir das, also ich habe es mir natürlich nicht im Detail so vorgestellt, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgestellt, dass da jetzt irgendwas zwischen Granny und Alastair passieren muss und dass die dieses, so wie sich eben Jonah und ihr Köter benehmen, irgendwie kommentieren müssen und ja.
Dann bin ich mal gespannt, wie du meine zweite Szene dann findest.
Ja, ich auch.
So.
Aber jetzt kommt erstmal meine.
Genau. Die Katzenfütterung konnte warten, beschloss ich. Der eigentliche Grund für meinen Besuch in Grannys Haus war ja ohnehin ein anderer. Ich wollte Beweise finden für meine Mordthese oder wenigstens verräterische Spuren und Hinweise, die auch die Polizei zu ernsthaften Ermittlungen würde motivieren können. Und ich wollte herausfinden, was Elfie hier getan hatte. Freddy gebärdete sich weiterhin wie eine tickende Zeitbombe neben mir, aber er hatte wenigstens sein nervtötendes Gejaule eingestellt und stierte stattdessen ununterbrochen auf den Schrank, auf dem der Kater saß. Würde ich den Todesgriff an seiner Leine lockern, würde er jedoch zweifellos explodieren und für noch mehr Chaos sorgen. »Hätten die nicht wenigstens das Blut wegwischen können?«, fragte ich mich, als mein Blick erneut über die angetrocknete Blutlache glitt. »Wäre mir das in meiner Küche passiert, hätte mein patenter Saug- und Wischroboter namens Hamish längst alles sauber gemacht.«
Kleines Shoutout an Vera, ich habe Lisa in Hamish umgetauft.
Ja.
Aber da ist er.
Genau, da ist er. Ja. Richtig, also Hamish passt ja auch perfekt. Ja. Genau, hätte also Hamish alles sauber gemacht. Oder alle Spuren vernichtet? War vielleicht doch besser, dass Granny in ihrem abrupt beendeten Leben nicht so technikaffin gewesen war. Aus meiner aktuellen Position konnte ich nicht alles erkennen, aber ich wollte auch auf keinen Fall Freddy loslassen. Außerdem war ich mir seltsamerweise sicher, dass Elfie nichts in der Küche gemacht hatte. Keine Ahnung warum, aber mein Reporterinstinkt funkte sehr klare Signale. Da lang. Nee, so. Man muss jetzt erstmal mit der Maus hier wieder klarkommen. Ich habe gerade in die falsche Richtung gescrollt. Freddy, such Alfie, befahl ich nun meinem Hund, der prompt ein kehliges Knurren hören ließ. Als ich vor anderthalb Jahren mal einen Bericht über die lokale Rettungshundestaffel recherchiert hatte, waren Freddy und ich zum Training für die Anfänger eingeladen worden. Mein sonst unbeherrschter Terrier hatte echtes Talent fürs Mantrailing gezeigt und seitdem machte ich mir einen Spaß daraus, ihn in der Redaktion Kollegen oder im Pub Freundinnen suchen zu lassen. Das funktionierte natürlich nur bei jenen Leuten, bei denen er die Namen eindeutig mit einem Geruch zuordnen konnte. Doch das war bei Alfie kein Problem. Prompt verließ er seine Lauerposition und schnupperte angestrengt umher. Er schien eine Spur zu haben. An der Tür zum Garten schnüffelte er länger, dann lotste er mich am Herd vorbei in Richtung der Tür, die zum Treppenhaus und zum Laden führte. Auch diese Tür war nur angelehnt und ich schob sie mit dem Ellbogen auf. Albern, denn daran hatte ich ja bereits vor ein paar Stunden eindeutige Fingerabdrücke hinterlassen. Ich erwartete, dass Freddy mich in den Laden führen würde, doch er bog zielstrebig zur Treppe ab und marschierte mit erhobener und zuckender Schnauze in den ersten Stock. Ich war noch nie in Grannys privaten Räumen gewesen, war mir jedoch sicher, dass die Fatsch-Großmeisterin, die in ihrem Laden und ihrer Küche stets peinlichst auf Sauberkeit und Ordnung Wert gelegt hatte, jede Form von Chaos auch aus ihrer Wohnung verbannt hätte. Die Bibliothek, in die mich Freddy zielstrebig geführt hatte, sah jedoch aus, als sei eine Bombe eingeschlagen. Der Terrier grollte und mich fröstelte es trotz der mollig warmen Heizung. Warum besaß eine putzige alte Dame, die Süßkram herstellte, eine Sammlung alter Folianten, die Antiquaren und Bibliothekarinnen zweifellos feuchte Träume bescheren würden? Und Okkultisten, wie mir mit einem weiteren Schauder klar wurde, als ich Pentagramme und ähnliche Symbole auf einigen Buchrücken entdeckte. Was bloß hatte Elfie hier gesucht?
Ja, das ist die Frage.
Ach je, irgendwann musste es ja einmal so weit kommen, dass jemand Mutters Passion bemerkt, dachte Granny, während sie in genügend Abstand zu Jonah hinter ihr schwebte, dass sie ihr hoffentlich nicht erneut Unbehagen bereitete. Immerhin schien die junge Frau tatsächlich daran interessiert zu sein, weitere Ermittlungen anzustellen. Aber woher kennt sie Alfie? Was hat sie ausgerechnet mit ihm zu tun? Und was um aller Mächte zwischen Himmel und Erde willen hat dieser Schuft hier in der Bibliothek veranstaltet? Sie glitt flink an der Reporterin vorbei, um einen genaueren Blick auf das Chaos werfen zu können, das heute Morgen noch nicht da gewesen war. Dabei ging sie in Gedanken noch einmal alles durch, was vom vorigen Abend bis zu der fatalen Situation heute Morgen geschehen war. Sie hatte den letzten Kunden bedient, einen asiatischen Touristen, der staunend nicht nur ihre gesamte Fatschkollektion, sondern auch gefühlt jeden Quadratzentimeter des Ladens fotografiert hatte.
Verdächtig.
Möglicherweise. Danach hatte sie abgesperrt und war in die Küche gegangen, um ein paar Vorbereitungen für ihre morgendliche Fatschproduktion zu treffen und sich etwas zum Abendessen zu machen. Alistair hatte um Einlass gebeten und sich ebenfalls sein Abendessen zubereiten lassen. Dann waren sie beide hoch in die Bibliothek gegangen, wo er an seinem angestammten Platz auf dem Kaminsims gelegen hatte, während sie in The Apple Tree gelesen hatte, einer Kurzgeschichtensammlung von Daphne du Maurier. Als ich das gelesen habe in Wikipedia, habe ich mir gedacht, das war wohl wieder Intuition, dass wir es ausgerechnet Apple Tree Murders genannt haben. Ja, denn echt, diese Kurzgeschichtensammlung.
Das ist der absolute Knaller. Das ist echt der Knaller.
Sie hatte die Autorin schon als junge Frau verehrt, da diese in der Gegend gelebt hatte und eine gute Kundin des damals noch von ihrer Mutter betriebenen Fatschladens gewesen war. Granny wurde nicht müde, besonders ihre fantastischen Geschichten wie die Vögel zu lesen, weshalb der schmale Band auch schon ziemlich zerfleddert war. Schließlich hatte sie Alastair für seine nächtlichen Streifzüge hinausgelassen und war zu Bett gegangen.
Kleiner Stopp. Hatten wir das nicht in den ersten Kapiteln, dass sie am Vorabend irgendwie noch so ein Kartenspielabend mit diesen Typen hatte?
Ich würde jetzt denken, der war noch früher gewesen. Ich mach mal einen Kommentar ran. Bridge-Abend.
Mhm. Wann der war?
Fragezeichen.
Ja.
Genau.
Okay, aber jetzt lies mal weiter.
Ja, und war zu Bett gegangen. Am Morgen war sie wie immer früh aufgestanden und hatte sich einen Kaffee zubereitet. Wenn sie darauf gewartet hatte, dass das Wasser kochte, war sie durch die Küchentür in den Garten hinausgetreten, um ein paar Freiübungen an der frischen Morgenluft zu machen. Hatte sie danach vielleicht vergessen, die Tür wieder zu schließen? Das war gut möglich, denn kaum, dass der Kessel angefangen hatte zu pfeifen und sie hineingegangen war, um das Wasser aufzugießen, hatte sie aus Richtung des Ladens einen Knall gehört. Also war sie mit dem Kessel in der Hand nach vorn geeilt, hatte dort aber nichts gefunden, was den Lärm verursacht haben konnte. Also war sie in die Küche zurückgekehrt, hatte den Kaffee getrunken und sich dann an die Arbeit gemacht. Allerdings hatte es dann im Laden an die Tür geklopft und sie hatte die Vorbereitung unterbrochen, um ein weiteres Mal nach vorn zu gehen. Diesmal war der Grund erkennbar gewesen, denn sie hatte zwei Jugendliche gesehen, die die Gasse hinuntergerannt waren. Es mochte sein, dass sie einfach nur den Schulbus nach St. Austell erreichen wollten, aber Granny hatte eher darauf getippt, dass sie ja einen Streich hatten spielen wollen. Danach war nichts Ungewöhnliches mehr geschehen, wenn man mal von der Tatsache absah, dass der Morgen mit ihrem Ableben geendet hatte. Und nun versuchte sich Granny, ähnlich wie Jonah, ein Bild davon zu machen, was die herumliegenden Bücher und Papiere ihr womöglich über den Grund für Alfies Hiersein sagen konnten. Aber solange sie auch schaute, es ergab sich kein System aus all den dort verstreuten Dingen. Außer der Tatsache, dass sie aus jedem Abteil des Regals jeweils die beiden äußeren Bücher oder Sammelmappen entfernt hat, ging es Granny durch den Kopf. Aber um was zu tun? Sie glitt näher ans Regal heran, schwebte nacheinander die einzelnen Abteile ab, um in die Lücken zu spähen. Jonah hatte sich mittlerweile hingehockt und nahm einige der dort liegenden Bücher in Augenschein, wobei sie nicht merkte, dass sie ihren Griff um Freddys Leine mehr und mehr lockerte. Doch der Airedale machte keine Anstalten, wieder nach unten zu laufen. Vielmehr hatte er sich neben dem Kamin aufgestellt und starrte unverwandt auf einen Punkt im Regal daneben. »Was machst du denn da?« hätte Granny ihn am liebsten gefragt, als auch sie es hörte. Das leise summende Geräusch, das von dort zu ihr und wahrscheinlich auch zum empfindsamen Gehör des Hundes drang. »Ach so, das ist ja nur der...« In diesem Augenblick explodierte das Regal. Etwas Schwarzes schoss in einer Staubwolke hinaus und landete mitten auf Freddy. Jonah kippte mit einem Schrei hinüber und Freddys Leine glitt ihr aus den Fingern. Der Hund schoss wie ein fellbesetzter Querschläger zwischen den herumstehenden Möbelstücken hin und her und rammte in seiner Panik die Zimmertür, die prompt ins Schloss fiel. »Alastair, was tust du da?« rief Granny so laut sie konnte ihrem Kater hinterher, der wie ein Rodeo-Reiter auf dem Rücken des tobenden Terriers hin und her geschüttelt wurde, ohne aber ganz den Halt zu verlieren. »Na was wohl, ich treffe Vorbereitungen dafür, uns unsere Gäste dazu motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dazu begegne ich dem Hund zu meinen Bedingungen.« »Wie soll das funktionieren? Er leidet entweder Freddy oder Jonah ein Herz.« Weiter kam sie nicht, denn Freddy hatte einen Haken geschlagen und war dabei mit voller Wucht gegen Granny gestoßen. Sie wurde zu Boden geschleudert und streckte instinktiv die Hände aus, um sich abfangen zu können. Allerdings hatte sie nicht an ihr astrales Dasein gedacht. Anstatt schmerzvoll inmitten des Staubes auf dem Parkett vor dem Speiseaufzug aufzuprallen, aus dem ihr Kater gesprungen war, warf sie der Kontakt mit dem Boden wieder in die Höhe. Granny schlug einen unfreiwilligen Salto, schaffte es aber, sich an einem der Regalbretter festzuhalten und zum Stillstand zu kommen. Aus halber Höhe besah sie sich das Tohuwabohu, das auf dem Boden der Bibliothek herrschte. Jonah rappelte sich gerade mühevoll in eine sitzende Position auf und sah mit großen Augen zu ihrem Terrier, der sich ungewöhnlich still auf dem Boden gekauert hatte, die Ohren angelegt. Alastair ließ sich geschmeidig von dessen Rücken gleiten, drehte sich um und blickte dem Airedale fest in die Augen. Anstatt dies jedoch mit Gebell zu kommentieren, erhob sich Freddy und schaute mit schräggelegtem Kopf zurück. Dann gähnte er, schüttelte sich ausgiebig und setzte sich neben Jonah. Allerdings würdigte diese ihren Hund keines Blickes. Ihre Augen waren auf einen Punkt unterhalb des Ortes gerichtet, an dem Granny in der Luft hing, und ihr Gesicht verlor zusehends an Farbe. »Oh je«, schoss es Granny durch den Kopf, als diese Jonas Blick folgte.
Ja, mega. Ja, cool. Gut. Ich habe so viele Fragen.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob das ein bisschen zu viel ist, aber irgendwie hatte ich so einen Bock drauf, jetzt mal so richtig alles aufzumischen. Und außerdem dachte ich mir, es macht irgendwie Sinn, wenn dieser Erstkontakt der Tiere einfach mal zustande kommt, damit wir jetzt irgendwas draus machen können.
Ja, gut. Also das ist ja, also ich meine, das ist eine total lustige Szene einfach, die Vorstellung. Es ist wirklich großartig. Und du hast es ja dann kommentiert, das muss ich gerade mal lesen. Was hast du da geschrieben? Alistair hat seinen Körperkontakt mit Freddy dazu benutzt, um einen telepathischen Kontakt mit ihm herzustellen. Dabei hat er ihm irgendwas verklickert, das seinem Überschwang erst einmal Einhalt gebietet. Vielleicht hat er sich ihm gegenüber als eine Art Gott dargestellt. Ja, mit dem Ähnlichsinn. Ja, jetzt, klar, also wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie es um die Spiritualität eines Erdelterriers beschert ist. Ich werde mal Scotty konsultieren, was er dazu sagt. aber klar, also irgendwie ist der Hund jetzt sehr beeindruckt, ja? Also der ist, das wissen wir jetzt, der ist jetzt beeindruckt. Das heißt, irgendwas hat eben Alistair jetzt schon verklickert. Da können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Und das mit den, genau, weil sollen wir das jetzt schon sagen, was du dann bei dem letzten Satz?
Wir spoilern doch hier sowieso. Also.
Ja, das stimmt, wir spoilern sowieso.
Und das kommt, denke ich mal, entweder kommt jetzt tatsächlich eine Szene, wo die beiden Tiere sich mal unterhalten. Würde natürlich diesen Cliffhanger jetzt noch so ein bisschen herauszögern sozusagen. Aber früher oder später in der nächsten Jonah-Geschichte, also im nächsten Jonah-Kapitel, wird's ja klar. Also darfst du ruhig sagen, was ich dahin geschrieben habe.
Genau, also da Christian hat geschrieben, Granny hat beim Versuch, sich abzustützen, aus Versehen zwei Handabdrücke im Staub hinterlassen. Wie genau Jonah darauf reagiert, überlasse ich dir. Also du mir.
Ja. Genau, also ich könnte es gut verstehen, wenn sie jetzt quasi erstmals Weite suchen muss, weil sie das gar nicht auf die Reihe kriegt. Es kann aber auch sein, dass sie total cool reagiert, keine Ahnung.
Also sie sitzt ja am Boden, das heißt, noch. Aber sie, das ist ja schon mal erstmal, also sie steht jetzt nicht, also der unmittelbare Fluchtinstinkt, dem kann sie jetzt gar nicht so Folge leisten. Und sie hat ja dann auch, der Hund ist jetzt auch neben ihr und der benimmt sich komisch. Also das jetzt, also ich glaube, wahrscheinlich sind gerade sehr widerstreitende Gefühle in Jonah.
Das
ja.
Kann einerseits, ich mir gut
vorstellen. Ich muss hier raus und andererseits, what the hell, was geht hier vor? Mhm. Ne?
Richtig.
Ja, also ich finde die Idee, dass jetzt eine Tierszene kommt, wo die beiden Biester mal miteinander Kontakt aufnehmen, finde ich sehr schön. Darf ich die schreiben?
Aber sowas von, gerne.
Okay, gut. Da habe ich jetzt nämlich auch Lust drauf.
Dann
die arrogante Kater.
Genau.
Und,
Dann
da sollten wir uns aber überlegen, in welche Perspektive, also jetzt mal rein sprachlich gesehen, ob wir da auch dritte Person, personale Ebene sollten wir machen, ich glaube, weil sonst Hund oder beim Kater sein, ich glaube, wir machen da dritte Person, oder?
Ja, kann man machen. Also, wenn's jetzt ein Tier wäre, dann wäre das mit einer Ich-Perspektive vielleicht, also so mit diesem, so ähnlich wie es bei einer Frage der Chemie so ist. Gut, das haben jetzt vermutlich nicht alle, die uns zuhören, auch gelesen.
Aber viele.
Sicherlich viele, weil es ist ja wirklich eine grandiose Geschichte und eben auch gerade die Rolle von Halb Sieben, dem Hund, ist ja wirklich phänomenal. Ja, aber wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, die beiden quasi aus einer etwas erhöhten Position zu betrachten und sie sich miteinander irgendwie unterhalten zu lassen.
Ja, das denke ich auch, weil es ist ja tatsächlich ein Dialog, es ist ja kein innerer Monolog, wie es bei Halb Sieben war, bei dem Hund
richtig.
Eben aus Eine Frage der Chemie. Also wenn ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt, tut es bitte. Ja? Mhm. Ist wichtig. Wichtig, ist, um
ja.
Also für eure, wie soll ich sagen, euer Seelenheil, für die Psychohygiene und auch um weiterhin unserem Podcast folgen zu können.
Ausnahmsweise werden wir es jetzt nicht breit treten, was da alles so passiert. Du hast ja in deinen Blurb, den du dazu mal abgegeben hast, ja auch relativ wenig gesprochen, weil du es mir nicht versauen wolltest oder
so. Ja, aber das ist ein tolles Buch und ja, lest es einfach und ihr müsst es natürlich nicht lesen, ja, ihr könnt auch trotzdem, also ihr werdet uns immer noch verstehen, auch wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt. Ich habe schon wieder Unsinn geredet, aber es macht ja nichts, seid ihr ja gewohnt. Also zurück zum Text. Es folgt eine Szene zwischen Alistair und Freddy, wahrscheinlich eine kurze, aber intensive Szene. Mhm. Also ich meine, gerade dem Freddy darf man jetzt auch nicht zu viel zumuten, ja. Der ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen überfordert mit allem. Also der hat ja jetzt auch schon einiges erlebt.
Ja.
Und der hatte ja auch, also dem ist jetzt schon einiges klar, weil der hat natürlich Granny wahrgenommen und er hat sie vielleicht auch gerochen irgendwie, gesehen hat er sie nicht, aber er hat sie wahrgenommen. Also ja. Granny war für ihn eben verstörend real.
Genauso und vielleicht verstörend fragt real. Er sich tatsächlich auch, warum Jonah nicht schon längst mit ihr geredet hat.
Ja, und genau, und sagt dann irgendwie sowas Abfälliges zu Alistair, ja, dass also seine Menschenfrau ja wirklich total ahnungslos sei. Und also da brauchen wir gar nicht anzufangen, der können wir überhaupt nichts klar machen. Ja? Also die lernt nicht mal die einfachsten Tricks.
Sie kann zwar viele Worte, aber keine Tricks.
Ja, ja genau. Also sowas in der Art. Ich glaube, wir lassen Granny dann Beobachterin sein, auch dieses kurzen Dialogs, weil ich fände es jetzt schwierig, wenn die sich auch noch einmischen würde, sozusagen, also wenn sie ihrem Kater dann einflüstert, jetzt sage ich mal das und jenes.
Ja.
Und ja, oder das vielleicht schildere ich einfach diese Rodeo-Szene, wie das war. Vielleicht ist das
Up to you, genau.
Ja, da also muss ich nochmal drüber
vielleicht
nachdenken.
Vielleicht ist es das. Ich meine, klar, wir können jetzt nicht ganz linear irgendwie vorgehen, weil schon alleine dieses Kapitel ja immer so in Halbretrospektive sozusagen ist. Aber ja, schau mal, was dir da so an Inspiration kommt. Ich bin, denke ich mal, ich werde mich über alles freuen, was dabei rauskommt. Ich bin echt gespannt. Und ja, es ist dann noch die Frage, wie geht danach, finde ich, muss ein Jonah-Kapitel kommen.
Ja, unbedingt.
Weil darauf muss ja jetzt dann eingegangen werden, wie sie sich da jetzt in irgendeiner Form
Also sie muss sich jetzt, glaube ich, dann erstmal von ihrer Panik runterreden. Mhm. Und vielleicht ist dann der Freddy, der ja jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr im Bilde ist und zwar von ihren Fähigkeiten nicht so viel hält, aber er ist ja ein guter Hund und er ist an ihrer Seite und er hat eine beruhigende Wirkung auf sie. Ja, also sie ist jetzt dann, also
mein
sie merkt,
Mensch,
der Hund ist
sozusagen. Ja.
Genau. Also sie ist sie merkt, der Hund ist entspannt. Ja, also der Hund ist jetzt deutlich entspannter.
Genau.
Und wenn der Hund keinen Grund mehr zur Aufregung hat, dann muss sie sich vielleicht auch nicht aufregen. Das ist dann das, was so unterbewusst bei ihr ankommt.
Ja.
Und dadurch beruhigt sie sich auch und dann dadurch fängt sie an, jetzt irgendwie ein bisschen logischer zu denken. Und ich glaube, sie zückt ihr Handy und macht Fotos. Sie ist zwar klar, dass sie jetzt also mit diesen Handabdrücken, die sie dann natürlich erwähnen wird, für die sie überhaupt im Moment überhaupt keine Erklärung hat. Natürlich redet sie sich ein, die müssen ja vorher schon da gewesen sein. Die habe ich nur gerade eben vorher nicht wahrgenommen, sondern eben jetzt erst in diesem Moment, weil ich jetzt diese andere Perspektive habe und so weiter und so weiter. Also das redet sie sich ein, weiß aber irgendwie, dass es nicht so ist. Ja? Aber sie hat halt keine logische Erklärung dafür.
Ja.
Und ansonsten versucht sie dann Fotos zu machen, also von den Sachen, die rumliegen, von den Regalen, einfach mal um, sie weiß zwar noch nicht, was sie da genau tut, aber sie sichert jetzt erstmal alles.
Mhm.
Und erzählt dann vielleicht dem Freddy so von den Gedanken, die ihr durch den Kopf gehen. Und das kriegen natürlich auch wieder Alistair und Granny mit. Und dann wird wahrscheinlich hacken womöglich Granny und Alistair den Plan aus, wie können wir mit ihr am besten kommunizieren.
Ja.
Die Frau arbeitet mit Text. Wir können nicht direkt mit ihr sprechen. Es funktioniert nicht, weil der Hund kann auch nicht mit ihr reden.
Ja.
Also müssen wir ihr irgendwie Text zukommen lassen. Am besten, indem wir ihr eine E-Mail schreiben.
Richtig. Und da sie ihr quasi also von ihrem Interview einen Abzug quasi zur Genehmigung nochmal geschickt hatte, hat sie ja eine E-Mail-Adresse.
So
dann allerdings wird es eine Firmen-E-Mail-Adresse sein. Da ist jetzt die Frage, ob sich daraus womöglich auch noch wieder was ergibt, weil irgendein jemand mit Administratorprivilegien das ja vielleicht auch lesen könnte.
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt weiß ich natürlich, ich würde mal behaupten, in so einer Redaktion sollte die Arbeit der Redaktionsmitarbeiter schon geschützt sein. Die müssen ja auch ihre Quellen schützen. Da fände ich es jetzt schon relativ fragwürdig, wenn da andere Leute mitlesen. Aber natürlich ist es rein technisch
you
und grundsätzlich
richtig,
nicht von der Hand zu weisen.
Ob vielleicht sich in dieser Redaktion, ob nun nur zeitweilig oder generell tatsächlich jemand befindet, der da auch Dreck am Stecken hat und da irgendwie mit drin steckt. Also zumindest wäre das eine Möglichkeit.
Ja, du hast ja in deinem Text ja auch zwei sehr schöne Red Herrings oder so, wie man sagt, ja eingebaut, also so Ablenkungsmanöver, wo Dinge hätten passieren können. Also weil Granny ja was mich ja noch brennend interessieren würde, das war ja am Ende von Kapitel 9, wie Alistair ihr dann irgendwie wortreich Fragen beantwortet und dass sich dann doch so langsam ein Bild in ihr entsteht. Aber da wissen wir ja noch nicht, was für ein Bild das war. Also weißt
genau,
du da schon mehr?
Ich wollte uns tatsächlich, weil ich mir sicher war, dass jetzt in dieser Situation, in dem direkt folgenden Kapitel, eine Action aufkommt, die es nicht notwendig macht, dass wir direkt danach fragen, oder dass es direkt erklärt werden muss. Dementsprechend würde ich das tatsächlich uns erstmal noch lassen, bis wir mindestens das Tier- und das Jonah-Kapitel durchhaben und dann sollten wir uns vielleicht in die Augen gucken und überlegen, wen sie denn da nun meint, erkannt zu haben. Denn letztendlich ist es ja auch so, es ist ja nur eine Beschreibung, auch wenn die noch so akkurat ist, könnte die ja vielleicht auch auf mehrere Leute zutreffen. Aber zumindest denke ich mal, wird in der Mail, die sie dann schreiben wird, oder nicht in der allerersten, aber wenn sich Jonah darauf einlässt auf eine Mail-Konversation, dann denke ich mal, macht es Sinn, dass sie da dass Granny da quasi erstens ihre die Beobachtung von Alistair noch irgendwie mit einer Beschreibung ausstattet. Und dann ist es ja so, dass sie auf jeden Fall möchten wird, dass Jonah nochmal zurückkommt, um eben die Sachen, die sie ja nicht weiter groß untersuchen kann, diesen Handabdruck und so, der da dran ist und eventuell auch den Schuhabdruck auf dem Stuhl und so dann nochmal ein bisschen untersuchen sollte. Oder zumindest so vorbereiten sollte, dass man da dann irgendwie nochmal sie dann auf die Polizei loslassen könnte.
Jetzt ist mir aber noch was anderes eingefallen, was wir wahrscheinlich, also diese Mail, sie darf in dieser Mail ja noch nicht zu viel schreiben, weil es muss ja erstmal, das ist ja die erste Kontakt, es ist aber auch die erste Kontaktaufnahme vor allen Dingen, weil das wird jetzt schon nochmal eine große Hürde sein, dass Jonah das auch glaubt, und eigentlich wäre es irgendwie cooler, wenn das so eher so eine Chat-Version wäre, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, was für ein Programm das sein könnte, mit dem Granny, also Jonah kann auf allen möglichen Ebenen chatten. Das ist alles relativ leicht nachvollziehbar. Aber wie könnte denn Granny mit chatten? Ja?
Also
wie könnte
da so ein. Wenn sie jetzt nicht vollkommen untechnikaffin ist, und das könnte ja aufgrund der Tatsache sein, dass Alfie möglicherweise sich für Sachen, die sie letztendlich ja zu seinem Besten irgendwie gemacht hat, dass er sich quasi früher dadurch revanchiert hat, indem er ihr erstens einen Computer eingerichtet hat sie dadurch es irgendwie geschafft hat, auch so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Und es gibt ja diverse Messenger-Dienste, die zumindest einen Web-Client haben. Und dann könnte, sagen wir mal, an einer Computertastatur müsste man mal sehen. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, dass Alastair als Meerkatze in der Lage ist, quasi nur eine einzelne Kralle auszufahren, ja, und die dann quasi zwar nur nicht mit 10-Finger-System, sondern eher so mit Einfinger suchen und hacken, dann in der Lage wäre, irgendwie was zu schreiben.
Also ja, das ist ein qualvoller Prozess, aber okay.
Das wäre,
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie trotzdem erstmal eine Mail schreibt. Also erstmal so als neutrales Ding. Weil wenn jetzt auch noch Jonah eine WhatsApp von Granny bekommt oder sowas, ich glaube, dann kriegt sie erstmal Nervenzusammenbruch. Und was vor allen Dingen total wichtig ist, also weil es wird ja dauern, bis Granny den Kater dazu bringt, sich dazu herabzulassen, irgendwie jetzt zum Diktat zu kommen und mühsam irgendwie eine Mail zu tippen, die sie ihm diktiert. In der Zeit wird ja Jonah, nachdem sie jetzt sozusagen erstmal alles fotografiert hat und da jetzt in dem Haus nicht weiterkommt, also sie richtet dann dem Kater irgendwie ein bisschen Thunfisch oder Katzenfutter oder sowas hin und dann verlässt sie das Haus, weil sie hat ja noch eine andere Mission. Sie muss sich ja jetzt dann auch noch Alfie vorknüpfen, weil nur, weil Jonah und der Kater wissen, dass Alfie es nicht war. Jonah hat ja keine Ahnung und sie weiß es ja nicht und sie will jetzt aber unbedingt wissen, was er da zu suchen hatte, und den muss sie sich mal vorknöpfen, und das könnte dann auch ein interessanter Dialog werden.
Ja.
Ich hoffe, meine Intuition gibt da was her.
Oh, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Da werden uns möglicherweise noch so ein paar Überraschungen ereilen. Wer
wirklich
weiß.
Wer weiß das. Und am Ende, wenn sie dann am Ende ist bei
Warte mal, du hakst gerade so ein wenig. Ich weiß nicht warum.
Echt? Ich höre dich gut.
Jetzt höre ich dich auch wieder gut. Also eben hatten wir Sonnenflecken oder so. Und jetzt ist fast vollkommene Stille. Was ist denn hier los?
Das ist wahrscheinlich die Aussage, wir haben die Stunde und wir sollten jetzt aufhören.
Das könnte sein.
Jo. Ich sage, let's call it a day und gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal werden wir was anderes machen. Da werden wir wahrscheinlich nicht über diesen Roman sprechen und philosophieren, und sondern was anderes, was auch immer. Da wird uns was einfallen.
Wir gucken mal, genau. Irgendwas wird uns garantiert einfallen. Wir werden mal sehen.
Genau. In diesem Sinne.
Macht's gut.
Tschüss.
Und denkt dran, vielleicht hin und wieder mal so ein Review irgendwo hinterlassen, dass wir ganz toll sind.
Das wäre super.